Hacken als Form der Selbstverteidigung im digitalen Zeitalter. Das in etwa jedenfalls ist heute unser Thema hier im Online-Talk in dieser Netzreporter XL-Ausgabe. Und dazu begrüßt ihr Mikrofon erstmal ganz herzlich Markus Heidmeier. Hallo, guten Morgen. Hacker, Cracker, Freaking, Scriptkits, Biohacking, das sind so ein paar Schlagworte, die mit dem Thema Hacking assoziiert werden, aber natürlich auch Subversion, Illegalität, nachtaktive Nerds. Wir wollen wissen, was es mittlerweile mit dem Begriff Hacking so auf sich hat und ob die Hacker nicht längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und unsere Gäste sollen uns bei dieser Begriffsklärung helfen. Und ich freue mich sehr, dazu in Berlin begrüßen zu dürfen Konstanze Kurz, hallo, Sprecherin vom CCC, dem Chaos Computer Club. Der wird ja auch als Hackervereinigung bezeichnet. Ist das eigentlich noch passend?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Ist auch eine Selbstzuschreibung von uns. Also wir sehen uns auch als Hackervereinigung und wir können, glaube ich, sagen, dass wir die größte in Europa sind.
Und ist es eigentlich Bedingung, Hacker zu sein, wenn man im CCC Mitglied werden will?
Keineswegs. Also jeder kann eigentlich bei uns Mitglied werden, der Interesse hat und die verschiedenen Sichtweisen auf Hardware, auf Software, überhaupt auf Computer sind sehr unterschiedlich. Wir haben Künstler, in unserem Vorstand sitzt ein Linguist, also wir haben durchaus sehr unterschiedliche Leute, Physiker, Mathematiker, Informatiker natürlich, was man sich so vorstellen kann, in einer überwiegenden Anzahl Männer.
Und gibt es eigentlich eine Aufnahmeprüfung oder kann da jeder Mitglied werden?
Es gibt keine Form der Aufnahmeprüfung, es gibt allerdings in den regionalen Vereinen, wir haben einen bundesweiten Verein und viele regionale Vereine, manchmal ein paar Bedingungen. Einfach weil da ist dann auch noch die Raumnutzung dabei und da sind so ein paar soziale Regeln, aber es gibt keine Form von Aufnahmetest.
Neben Konstanze Kurz sitzt hier in Berlin Nils Daxon Moskop auf ihrer Netzseite Die Welt ist gar nicht so.net, habe ich gelesen. Sie wollen mindestens mal Hacker werden, wenn Sie nicht schon einer sind. Warum will jemand Hacker werden?
Also wenn ich das geschrieben habe, dann ist das sicher ein paar Jahre her und ich habe so Ende 2007 entdeckt, dass Leute tatsächlich mit Technik schöne, clevere Dinge schaffen können. Und vorher hatte ich mich halt mit gerade Computern nur beschäftigt, um gewisse Probleme zu lösen und nicht kreativ. Und ab da habe ich halt gesehen, es gibt Leute, die machen das und dachte, ich eifere denen einfach mal nach.
Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie oft hacken Sie dann? So zweimal die Woche, abends um 19 Uhr, dienstags und donnerstags oder jeden Tag oder immer? Oder wie läuft das?
Ich glaube, das ist nicht eine bestimmte Tätigkeit, sondern das ist eine Einstellung, die man halt hat, wenn man versucht, bestimmte Sachen zu machen.
Mhm. Also Hacker sein ist eher eine Art so eine Art Mentalität, eine Geisteshaltung als
wie man
Tätigkeit
an Probleme dran geht.
Okay.
Also wenn ich eine clevere Idee habe, dann setze ich die natürlich um und dann setze ich die andersrum als Leute, die ein anderes Mindset haben.
In Köln dürfen wir noch Sabine Maria Schmidt begrüßen. Sie ist Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Museum Folkwang in Essen. Und dort kuratieren Sie aktuell oder haben Sie kuratiert eine Ausstellung mit dem Titel Hacking the City, Frau Schmidt. Wie hackt man denn Städte?
Ja, das war die Ausgangsfrage unseres Projektes. Vielleicht ist es auch besser, eher zu fragen, wie hackt man in der Stadt? Wie kann man sich neue Freiräume schaffen in der Stadt? Wie kann man in diese Form, wie der öffentliche Raum formiert ist heute, definiert ist, okkupiert ist oder sogar kodiert, wie wir im Computerbereich sagen würden vielleicht. Wie kann man da eindringen in diese verschiedenen Systeme, die uns zum Teil sehr viel vorgeben oder die sich immer stärker privatisieren oder sehr viele Verhaltensformen auch festlegen? Und da haben wir untersucht und sehr viele Leute eingeladen und die haben sehr viele unterschiedliche Vorschläge dazu vorgestellt. Aber das Projekt läuft noch übrigens.
Ja, man findet das Projekt auch unter hackingthecity.org. Das ist, glaube ich, die Netzseite Ihrer Ausstellung. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie mit dieser Ausstellungsidee zu Ihren Kollegen kommen, dass es da erstmal gewisse Irritationen gab, weil vielleicht doch in der Hochkultur und in der Kunst Hacking erstmal vielleicht doch noch ein bisschen dieses Image hat des etwas Ominösen, des Nachtaktiven. Wie waren denn die Reaktion Ihrer Kollegen im Haus?
Ich habe das Projekt sehr früh geschrieben, 2007, und Sie wissen ja, wir haben momentan im Ruhrgebiet eine besondere Situation, die viel Freiräume und Experimentierräume schafft. Aber wir haben auch bei uns im Museum eine ganz besondere Situation und ich bin da auf eine große Offenheit gestoßen, aber es ist auch so, dass ich gerade tatsächlich sehr viel mache, ohne dass das die Kollegen wirklich verfolgen, weil sie gar nicht die Zeit dazu haben. Ich habe also ziemlich viel Freiräume und habe sehr viele, wir machen tatsächlich, was wir wollen gerade.
Bevor wir jetzt hier richtig einsteigen in das Thema Hacken als Form der digitalen Selbstverteidigung im digitalen Zeitalter, nochmal auch die Aufforderung an Hörer und Zuschauer der Sendung, vielleicht auch diese Sendung zum Teil jedenfalls inhaltlich zu hacken. Sie können nämlich hier mitmischen. Das geht am einfachsten via Twitter. Wenn Sie da Ihren Kommentar, Ihre Meinung, Ihre Anregungen einfach mit @dradiowissen adressieren, dann können wir das hier aufnehmen. Sie können es auch @netzreport adressieren. Der Netzreporter ist ebenfalls aktiv, auch für dradiowissen, und ist dort täglich zu hören als kurzer Berichterstatter aus dem Netz. Und noch ein letzter Hinweis, bevor wir hier endgültig einsteigen. Es gibt auch einen Videostream zu dieser Sendung. Das Ganze also mit Bild, Radio mit Bewegtbild heute. Und das Videosignal finden Sie auf ustream.tv/channel/kooperative Berlin. Also nochmal ustream.tv/channel/kooperative-Berlin. Aber die Link gibt es natürlich auch bei dradiowissen auf der Internetseite. Konstanze Kurz, wie wird man eigentlich Hacker?
Eigentlich wird man gar nicht Hacker, denn Hacker zu sein ist oft eine Fremdzuschreibung. Das heißt, jemand anders sagt über einen, man ist ein Hacker oder ein Hacker.
Sagen Sie, Hacker oder Hacker?
Ich persönlich sage eigentlich immer Hacker, aber es gibt keinen besonderen Grund dafür. Ich glaube, die meisten Leute sagen Hacker, weil der eben auch aus dem Amerikanischen in der Regel kommt. Also vom englischen Verb to hack. Wenn man genau sein will, heißt das eigentlich Hacker. Ich glaube nicht, dass viele Leute von selber sagen, ich bin ein Hacker, sondern viele sagen über einen anderen, dass man einer wäre, und dann ist man einer. Das ist eigentlich eine merkwürdige Sache, gibt es aber in anderen Bereichen auch. Es ist in weiten Teilen auch, ich würde es eine Meritokratie nennen.
Meritokratie, das müssen Sie mal erklären.
Das heißt, die Dinge, die man schafft, die man kann und die man beherrscht, wo man Erfahrung hat, die sind die Werte, die einem zugeschrieben werden. Und das ist ja auch gerade so Teil der Hacker-Ethik, dass man eben jemanden danach bewertet, was er kann, und nicht eben, was er für einen Berufsabschluss hat, was er für ein Geschlecht hat.
Ob da Dippling steht oder Doktor oder Professor oder so.
Genau, sondern eher, ja, wie er sich darstellt und was er kann.
Ab wann hatten denn die anderen Grund genug, sie Hacker zu nennen?
Ich weiß nicht
mehr. Mit 15,
einfach,
mit 20, mit 30? Was macht man denn da? Also ich werde ja nicht Hacker genannt. Also ist mir noch nie aufgefallen jedenfalls.
Ich bin relativ zufällig vor so etwa 10 Jahren zum Chaos Computer Club gekommen. Wie viele, ziemlich zufällig, weil ich Erstsemester Informatikstudentin war. Und einfach, da muss man so Arbeitsgruppen bilden und Hausaufgaben machen. Und einer, der da mit in meiner Arbeitsgruppe war, der hat einen älteren Bruder im Chaos Computer Club. So bin ich mal dazu gekommen. Und irgendwann wurde ich dazugerechnet. Ich glaube, ich kann keinen Zeitpunkt nennen, wo jemand zu mir gesagt hat, jetzt bist du aber ein Hacker.
Aber Sie haben sich diesem ganzen Thema Technik, Digitaltechnik angenähert, einfach aus Neugier, in der Pubertät einen Rechner entdeckt und dann losgelegt? Oder wie geht das?
Na, ich bin ein Ossi. Das heißt, ich hatte eigentlich erst nach der Wende wirklich die Möglichkeit, mich intensiver mit Rechnern zu befassen. Ich hatte zwar zu DDR-Zeiten schon mal in so einem Pionierzentrum meinen Programmierkurs, aber es gab eigentlich noch keine Vernetzung. Das heißt, es ging vor allen Dingen darum, einfache Programmiersprachen zu lernen oder die Konzepte von Programmiersprachen. Das hat mich sehr interessiert, aber es gab eigentlich noch keine Rechnernetze. Insofern bin ich eigentlich erst nach der Wende wirklich dazu gekommen.
Nils Dax von Moskop, Sie sind ja ein bisschen jünger. Wie wird man Hacker, oder warum will man Hacker werden?
Also ich denke, ich kann natürlich der Definition jetzt von Frau Kurz zustimmen. Wobei ich noch hinzufügen würde, dass das natürlich auch davon abhängt, welche Leute einen als Hacker bezeichnen. Also wenn zum Beispiel meine Mutter, die beim Computer vermutlich nicht gerade weiß, wie man ihn anmacht, jetzt sagst, du sitzt die ganze Nacht da und hackst irgendwas und in Wirklichkeit habe ich nur irgendein Computerspiel gespielt, dann würde ich das natürlich nicht so akzeptieren. Aber wenn jemand, den ich persönlich respektiere und der auch schon unter Beweis gestellt hat, dass diese Person halt clever genug ist, um was zu machen, dann würde ich halt auch sagen, okay, dann akzeptiere ich das. Persönlich würde ich sagen, mich nannte man wahrscheinlich Hacker, also das Projekt, was ich gemacht habe, wo ich am meisten Resonanz bekommen habe, war der Plomlom-Bot. Das ist ein Twitter-Bot, der remixt einfach die Tweets von jemand anderem, nämlich Plomlom-Pom.
Bot müssen Sie, glaube ich, mal kurz erklären, was ein Bot ist.
Ein Bot ist ein automatisches Programm, also
von Roboter entlehnt, so im weitesten Sinne, ne?
Im weitesten Sinne, ja. Und da kommen auf der einen Seite halt die Tweets von ihm raus und auf der anderen Seite was komplett vermischt ist, also wo mehrere Sätze miteinander kombiniert werden und zum Beispiel Roboter haben schneller Selbsterhaltungsalgorithmen entwickelt als die SPD.
Das kam dabei raus. Ist. Ja, okay. Also eine Art der so einer digitalen Lyrik, so ein Remix, kann man sagen, von den Tweets, also von den Äußerungen von Christian Heller, dem Plumlumpom.
Genau, und das Feedback, was ich auf diesen Remix bekommen habe, war sehr interessant. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute das so toll finden und dann teilweise sogar gesagt haben, ich wäre genial, wo ich selber dachte, das ist halt einfach nur eine hübsche Idee.
Mhm. Sabine Maria Schmidt, wie haben Sie sich diesem Thema angenähert, diesem Thema Hacking, Hacker?
Mit einer sehr offenen Neugier, aber auch aus ganz verschiedenen historischen Blickwinkeln, kann man sagen. Also sowohl natürlich einer ganz langen ich bin ja Kunsthistorikerin, also ich komme ja gar nicht aus dem Business der Kollegen. Also wir haben sowohl eine sehr lange Strategie von oder eine Kunstgeschichte von sehr unterschiedlichen Strategien, wo immer die subversive Kraft von bildender Kunst neu erprobt wurde. Und das ist das, was mich grundsätzlich in meinem Programm interessiert. Angefangen von den Dadaisten, den Surrealisten, eben viel gepriesen, die Situationisten, die in den letzten Jahren ja sehr stark wieder Vorbild geworden sind für viele Künstler. Dann natürlich auch der Journalismus, aus dem ja dieser Begriff auch vielleicht sogar entlehnt ist, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es ganz stimmt, aber sich in Systeme einzuschleusen und von innen heraus andere Recherchen zu betreiben. Das kennen wir vor allen Dingen also sehr früh seit verschiedenen Formen. Und natürlich die neuen Medien, die auch in den unterschiedlichsten Bereichen der bildenden Kunst verwendet werden und die auch zu einer ziemlichen Vermischung von unterschiedlichsten Kunstformen geführt haben.
Jetzt gibt's ja auf der einen Seite das Klischee des Hackers, was wir hier schon mal so angerissen haben, so ein nachtaktiver Programmierer, der dann in Computersysteme eindringt. Ob dieses Klischee wirklich auch Bestand hat, können wir gleich mal überprüfen. Aber was, glaube ich, jetzt sehr interessant ist zu erfahren, wie Sie in Ihrer Ausstellung Hacking the City, wie da das Hacken praktiziert wird. Geben Sie uns doch mal ein, zwei vielleicht ganz anschauliche Beispiele, dass wir eine Ahnung bekommen, wie da eben Hacken als Kulturtechnik auf einmal praktiziert wird.
Also das Allerwichtigste ist ja, wenn man heute noch Kunst im öffentlichen Raum machen will, dass man sich nicht mehr als solche Person erkennbar macht. Also das, was wir am stärksten vermeiden, ist, dass man merkt, dass das bildende Kunst ist.
Warum?
Weil sobald Sie sagen, ich bin Künstler oder ich mache hier so ein Kunstprojekt, eigentlich schon gesagt wird, ja, mach mal, ist nicht so schlimm. Mhm. Und das interessiert mich nicht, ist gleich wieder vorbei und ist gleich wieder weg.
Also ist schon so fest institutionalisiert gesellschaftlich, dass es gar keine Wirkung mehr entfalten kann?
Also partiell würde ich sagen. Also das Wichtige ist ja, dass sich diese Form, ich halte sie für extrem wichtig, Kunst im öffentlichen Raum und auch wieder diese direkte Begegnung mit den anderen Menschen, mit dem Körper in dem Raum, diese Konfrontation, die immer wieder auch bei der Erarbeitung von Netzwerken zurückgeholt werden müssen in die realen Situationen. Also ich glaube schon, wenn man das nicht neu erfindet, dann wird das wirkungslos. Und für uns war das ganz wichtig. Die Künstler sind selbst unterwegs in der Stadt und wir benutzen unterschiedlichste Systeme. Wir haben über 1000 Halteverbotsschilder beklebt mit einem System, um auf Medibüros aufmerksam zu machen.
Auf Medibüros? Was ist das?
Die Medibüros sind Organisationen, die die Menschen ohne Papiere behandeln. Es sind Ärzte, die...
Also Medizinbüros quasi.
Genau, Medizinbüros, die im Grunde daran in ihrer eigenen Abschaffung interessiert sind, weil sie laut dem Ausländermeldegesetz gar nicht behandeln dürfen, aber aufgrund ihrer Konstituierung als Ärzte auch auf das Patientenarzt oder die Schweigepflicht verpflichtet sind.
Ah, okay. Das heißt, die operieren in so einem in so einer Grauzone. Sie müssen als Ärzte, dürfen sie keine Auskunft geben über ihre Patienten, können die behandeln, aber dürfen eigentlich rein rechtlich gar nicht in diesem Feld operieren.
Genau.
Und Sie haben dann über diese beklebten Schilder darauf hingewiesen, dass es das überhaupt gibt.
Genau. Also es ist so eine plötzliche, man kommt von zwei Richtungen, prallt aufeinander und man hat einen unlösbaren Konflikt eigentlich und ist da so auf so einem Limit, auf einer Grenze, wo man nicht genau weiß, wie man damit lavieren kann. Wir haben eine andere Künstlergruppe, die Bitniks, die recht bekannt sind in der Szene. Die machen immer so Workshops, so wie in der bildenden Kunst sind ja nicht ganz so weit wie die Hacker, sage ich mal, um Kamerabilder abzuzapfen. Und wir haben dann auch neuere Kamerabilder auf diese Kameras aufgespielt, um herauszufinden, was passiert eigentlich mit den Bildern, wie reagieren die Leute und was bekommt man eigentlich so zu sehen in der Stadt, also an unsichtbaren Bildquellen, wenn man die entsprechenden Medien hat, sich das mal anzuschauen.
Das heißt also, Sie haben Kamerabilder oder Kameras angezapft, die den öffentlichen Raum abfilmen, so Sicherheitskameras, und haben die gehackt oder die Künstlergruppe hat die gehackt.
Ja, oder zumindest sie hat versucht, die Bilder zu empfangen. Ich weiß nicht, ob das schon Hacken ist, aber wir haben sie sichtbar gemacht. Das ist ja ein unglaublich uraltes Thema der Kunst, Dinge sichtbar zu machen, die man vorher nicht so gesehen hat.
Konstanze Kurz, sind diese Variation des Hackens, ist das auch ein Hacken, wie Sie es verstehen? Als
auf jeden Fall würde ich es so verstehen. Natürlich ist es jetzt vom Technischen her nicht furchtbar schwer, ein Kamerabild, was etwa über Funk übertragen wird, aufzunehmen. Aber dennoch ist es natürlich einfach von der Denkweise, ja, natürlich Hacking, auf jeden Fall.
Gut, vielleicht gucken wir uns mal nochmal die Geschichte des Hackens auch an, wie das eigentlich entstanden ist. Also vielleicht können Sie mir mal kurz da Auskunft geben. Also seit wann gibt es diesen Begriff eigentlich des Hackers und des Hackens?
Also man muss schon sagen, dass die ganze Begrifflichkeit schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Man schreibt einem bestimmten Club zu, der sich mit Eisenbahnbau befasst hat, also diese Miniatureisenbahn.
Modelleisenbahnbauer.
Genau. Und da kam das so ein bisschen her, weil die sich halt mit der Elektrik und Elektronik dieser Eisenbahn befasst haben. Aber sicherlich ist das erst im Kontext von Computern und deren Vernetzung ein bisschen bekannt geworden. Und die Medien spielen natürlich eine wichtige Rolle.
Und in welcher Form?
Die haben den Begriff aufgenommen und haben ihn bekannt gemacht, vor allen Dingen in den amerikanischen Medien, aber in einer doch eher negativen Weise. Das ist eigentlich auch bis heute so geblieben, dass im englischsprachigen Raum, besonders im amerikanischen Raum, eine sehr negative Konnotation dieses Hackings immer noch vorherrscht, kann man schon sagen. Und auch die gesamte Hackerkultur im amerikanischen Raum hat sich ein bisschen daran ausgerichtet, dass man sieht sich selbst subversiver, während das in Europa, zumindest hier in Deutschland, sehr stark für den ganzen Begriff doch eine Umdefinition gegeben hat. Zwar, also man hat heute immer noch Zeitungen, die über Hacker, die irgendwo eindringen und kriminell sind, schreiben, aber das sind in der Regel Zeitungen, die, wie soll ich es mal sagen, etwas bildungsferner.
Genau. Mit vielen Bildern und bildungsfernen.
Genau.
Es gibt ja, ich habe gestern mal den Wikipedia-Eintrag gelesen zum Thema Hacker. Mhm. Und klar, dieser Film Wargames aus den 80ern scheint ja irgendwie eine Rolle zu spielen. Ist das tatsächlich so, dass der so prägend war für das öffentliche Bild des Hackers? Also in Wargames geht es darum, ein Jugendlicher dringt in das Computersystem, ich glaube, des Verteidigungsministeriums in den USA ein und spielt da ein bisschen rum und es ist kurz davor, dass die Atomraketen loslegen und sie können ihn gerade noch einfangen. Ist das tatsächlich so prägend gewesen für das Bild des Hackers, dieser Film?
Ja, ich würde schon sagen, weil er ja ein positiver Held ist in diesem Film am Ende. Also eigentlich, er ist ein bisschen ambivalent, aber er gilt eigentlich als Vorbild. Und der Film war natürlich auch kommerziell sehr erfolgreich. Viele Leute haben den gesehen. Insofern denke ich schon, dass es prägend war. Es gibt in Deutschland auch einige Filme, deutschsprachige Filme über Hacker, die sind aber in der Regel alle doch eher fragwürdig. Mhm. Es gibt auch in der amerikanischen Filmkultur andere Hackerfilme, die wirklich schlechter sind oder einfach auch einen eher kriminellen Hacker darstellen, der nicht mit der Verantwortung oder mit der Frage der Hackerethik so kämpft, sondern eben einfach nur zu seinem Vorteil irgendwas hackt. Oder um eine bestimmte Frau zu ergattern, diese Themen. Aber Wargames ist, glaube ich, schon stilbildend. Mhm. Allerdings die Debatte um Hacking hat in den Zeitungen zuvor stattgefunden bereits.
Und beim CCC war das von Anfang an so, dass das Hacken, Hacker, dass das sozusagen eines der zentralen Motive war? War man von Anfang an war dieser Begriff mit an Bord oder war man erstmal so eine ITler-Vereinigung?
Nee, der Begriff war eigentlich von Anfang an da. Mhm. Auch natürlich aus dem Grund, dass es ein ziemlich berühmtes Buch gibt von Stephen Levy, der sich mit dieser frühen Hackerkultur befasst hat und auch die erste Version der Hackerethik aufgeschrieben hat, aber überhaupt mal diese Menschen porträtiert hat, wie damals, also in den 60er, 70ern und dann kam das Buch raus. Wie die sich gesehen haben, wie sie sich selbst definiert haben, aber wie auch Dritte sie betrachtet haben und hat schon eine Rolle gespielt hier in Deutschland. Das war hier schon bekannt, das Buch eigentlich.
Nils Daxon-Moskop, Sie haben ja vorhin von Ihrer Mutter gesprochen, die vielleicht den Computer gar nicht anmachen kann.
Das ist wirklich so.
Der höchste Zeit, ihr das zu erklären. Vielleicht, wie erklären Sie denn Ihrer Mutter, was ein Hacker ist? Oder bringen Sie das gar nicht zur Sprache da? Weil ich meine, es gibt ja dieses Klischee, was auch Konstanze Kurz gerade einmal umrissen hat, eben was in Teilen der Gesellschaft jedenfalls vorhanden ist, eben wie gesagt nachtaktiv, illegales Eindringen in Systeme, Stehlen von geheimen Bankdaten, Manipulation von Ministerien, Datenbanken und sowieso ein Risiko für die öffentliche Sicherheit. Haben Sie nicht Schiss, dass Sie da bei Ihrer Mutter vielleicht einen falschen Eindruck erwecken?
Also ich meine, man kann natürlich nicht leugnen, dass bestimmte Filme jetzt bestimmte Bilder von Hackern halt gezeichnet haben. Aber wenn mich jemand fragt, dann erkläre ich, dass es halt eine gewisse Neugierde ist und natürlich auch der Wille, die Welt nicht unbedingt so zu akzeptieren, wie sie gerade ist, sondern vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren. Also auf einem ganz niedrigen Level jemand, der irgendwie keinen Herd hat und seine Würstchen mit der Kaffeemaschine warm macht, der ist denke ich, schon auf dem richtigen Weg. Eben weil es halt eine
Möglichkeit ist. Das mache ich halt damit, da kann ich mich auch hackern.
Ja, weil es eben eine Möglichkeit ist, halt Sachen so zu verwenden, wie sie nicht intendiert sind und selber persönlich voranzukommen. Also ich halte das für clever.
Ich würde gerne nochmal bei diesem Klischee bleiben, das ja doch ziemlich tief sitzt in Teilen der Gesellschaft. Sabine Maria Schmidt, war das für die Kommunikation rund um ihre Ausstellung eine Hypothek? Dass es eben dieses Klischee gab, des eher doch so im kriminellen Milieu angesiedelten Hackers?
Nee, eigentlich würde ich das nicht sehen, weil ich kann mich eigentlich dem anschließen, was gerade gesagt wurde. Es gibt ja mittlerweile auch den Begriff des Cultural Hacking. Also wir sind ja jetzt, das ist eine Haltung oder auch ein Konzept, das ein bisschen, ist ja jetzt nicht ganz neu. Also wir haben sehr viele verschiedene Aktionsformen, die wir kennenlernen. Und ich finde, es gibt eine unglaublich große Schnittmenge. Also ich finde das auch urkünstlerisch, was da gerade beschrieben ist. Also wenn ein Hacker sein Apparat da auseinanderbaut und das irgendwie völlig wieder anders zusammenbringt, das kann man ja auch systemisch sehen, dann hat das auch was mit Skulptur zu tun oder mit Bildern oder mit Wahrnehmung oder Formen, die für mich einfach ganz wichtig sind. Also Dinge nicht zu akzeptieren. Es gibt unheimlich viel Wut momentan über sehr, sehr viele Dinge, auch über Städte. Das haben wir auch bei uns diskutiert mit vielen Künstlern. Und es ist teilweise sehr schwierig anzusetzen und auch, es gibt nicht so klare Feindbilder oder Muster mehr, alles ist relativ komplex geworden. Aber es gibt unglaublich viel Potenzial und da sind natürlich die Netzwerksysteme wichtig, die neuen Medien, die Techniken, aber auch unheimlich kreatives Potenzial hier wieder anzusetzen und eigentlich mal die Dinge wieder ein bisschen anders aufzuräumen und hinzustellen vielleicht.
Sie haben jetzt gerade von Wut gesprochen. Gegen was richtet sich diese Wut oder was löst diese Wut aus?
Ja, vielleicht Wut über, also ich meine, es gab viele, viele Künstler haben ja angesetzt, oder nicht nur bildende Künstler, sondern viele Bewegungen haben ja angesetzt in einer sehr großen Kritik, sage ich mal, die eine ökonomische Kritik geworden war. Wir haben diese großen Anti-Konsum-Haltung gehabt, wir haben ökologische Bewegungen gehabt, die sich ganz anders gestalten, aber auch politische Bewegungen, die heute anders funktionieren und wo man merkt, dass politische Kunst eben nicht mehr nur in Konzeptkunststrategien zum Beispiel verbleiben kann, sondern dass das reale Machen, also das Tun, das aktive Handeln wieder wichtig ist. Das war für mich ganz wichtig. Ich habe auch darauf bestanden, dass meine Künstler in der Stadt sind und dass die ihre, in Anführungsstrichen, Hacks oder Cultural Hacks auch wirklich selber durchführen. Also es ist ein ganz wichtiges Moment und ich glaube, dass man das wieder üben muss. Wir müssen das üben, wir müssen das trainieren und wir müssen dafür wieder einen Freiraum schaffen und das auch als Form wirklich zur Diskussion stärker stellen. Und da gibt es große Schnittmengen.
Also tatsächlich so eine Art der Selbstverteidigung, Konstanze Kurz. Ist Wut tatsächlich eines so der Motive, das Sie auch identifizieren würden bei Hackern?
Also kommt schon
oder Auflehnung?
Ja, das würde ich schon, na Wut ist vielleicht, ist ja nur schon ziemlich starke Emotion, aber Auflehnung und generell auch eine Kritik, die man im Kunstbereich sehen kann, die trägt sich auch in diesem Hackerbereich sehr stark, also in den technischen Hackerbereich jetzt. Wobei der Chaos Computer Club sicherlich auch immer eine künstlerische Ausrichtung mit hatte. Also es gab bei uns schon immer auch Leute, die sich dafür interessiert haben und gerade so besonders kreativ und künstlerisch mit Rechnern arbeiten wollten. Aber ich glaube, dass die politische Situation in Berlin gerade ebenso ist wie beschrieben, nämlich an dem Beispiel des Tacheles etwa oder auch an vielen subversiven Aktionen, die man im Stadtraum sehen kann, sieht man, dass das Hacking in diesem breiteren Sinne, das wird durchaus betrieben. Und ich glaube, dass die technische Community, etwa der Chaos Computer Club, da auch viel unterstützend tätig wird. Also wir haben durchaus Zusammenarbeiten mit Künstlern oder mit Schriftstellern, wo darum geht, dass man Technik erläutert, aber auch anwendet oder gemeinsam ein Projekt anstößt. Das kommt schon vor.
Der Schriftsteller Peter Glaser beispielsweise ist ja Ehrenmitglied, habe ich gelesen, beim CCC.
Ja. Aber der ist auch nur wirklich ein Hacker.
Ja. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Thema künstlerische Dimension. Sie kriegen ja auch gerade einen Preis, glaube ich, heute.
Gestern, richtig? Wir haben ihn schon bekommen.
Sagen Sie mal kurz, das müssen wir ja mal kurz erzählen.
Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass wir die goldene Nike des Prix Ars Electronica bekommen haben in der Kategorie Digitale Communities, wo wir eigentlich dafür ausgezeichnet worden sind, dass wir eine langjährige Community-Arbeit gemacht haben, aber auch durchaus eben unsere künstlerische Seite, die wir eben immer haben.
Mhm. Ars Electronica, vielleicht für die, die es nicht kennen, eines der bedeutendsten Festivals zum Thema digitale Kultur, digitale Kunst in Europa, vielleicht sogar weltweit, jährlich in Linz verortet. Die Motive des Hackers hatten wir gerade kurz auf der Agenda, von wegen Wut und Auflehnung. Was sind denn eigentlich die persönlichen Dispositionen für einen Hacker? Muss der besonders geduldig sein? Oder was ist sozusagen das Charakterprofil eines Hackers? Was muss der mitbringen?
Also anders als vielleicht in den Medien immer so dargestellt wird oder in den berühmten Fernsehserien, ja, wo immer so der Hacker sitzt, dann tippt er 4 Minuten irgendwas und schon ist er drin. Das ist eigentlich eine ernsthafte Beschäftigung mit technischen Systemen, meistens sehr zeitaufwendig. Das heißt, man muss Geduld haben. Man muss in der Regel eine gewisse Teamfähigkeit haben. Es gibt auch sehr viele Hacker, die eher zusammenarbeiten und sich nicht so einpuppen und irgendwie wochenlang an irgendwas arbeiten, sondern doch eher mit Leuten zusammen, da man in der Regel mehr als eine technische Fähigkeit haben muss. Und dann holt man sich meistens Hilfe von Leuten, die man kennt. Deswegen sind, glaube ich, auch so eine Vereine so praktisch, wenn man immer jemanden findet, der sich mit bestimmten Dingen schon mal beschäftigt hat. Dann muss man leider auch sehr viel Zeit damit zubringen, schlechten Code zu lesen oder auch schlechte Dokumentationen von Quellcode oder auch die konzeptionellen technischen Papiere. Das ist oft gar nicht so lustig, wie man sich das immer vorstellt und wie in den Fernsehserien immer so dargestellt wird, da jemand irgendwie so magisch irgendwo innerhalb von 3 Minuten reinhackt. So ist es leider häufig nicht. Und in der Regel haben wir es heute auch mit technischen Systemen zu tun, die sehr komplex sind. Die auch für jemanden, der sich mit Technik gut auskennt, nur schwer zu verstehen sind, wo man viel Arbeit reinstecken muss, um es zu verstehen und dann erst recht, um es zu hacken, im Sinne, vielleicht, wenn man die Wahlcomputer als Beispiel nimmt oder.
Wie kann ich mir das mal anhand dieses Beispiels vorstellen? Es gab ja diese Wahlcomputer und dann diesen elektronischen Wahlstift in Hamburg, wo der CCC auch nachgewiesen hat, absolut manipulierbar dieses Gerät, also nicht zu empfehlen für eine Wahl. Wie ist dann der Vorgang? Da hat einer die Idee beim Club zu sagen, so, den hacken wir jetzt mal, den Wahlcomputer, und dann kauft man sich noch ein Ding, stellt den ins Labor und dann sitzt man da 2 Stunden oder 8 oder 3 Wochen. Wie geht das vonstatten?
Also praktisch war es in diesem Fall so, dass einer der holländischen Hacker, mit denen wir befreundet sind, also man hat ja in Europa auch durchaus Kontakte, der war gezwungen, auf einem Wahlcomputer zu wählen, das erste Mal. Und danach hat er beschlossen, das würde ich mir gerne ansehen. Und so kam es auch sofort zu einer spontanen Teambildung. Und dann wurden 2 davon beschafft und so ein Team von 10, 12 Leuten hat sich da ein paar Wochen rangemacht. Ja. Und danach hat das Ding im Prinzip komplett zerlegt. Das heißt, zum einen ergründet, was da wirklich drauf läuft, was läuft da für eine Software. Man nennt diesen Prozess Reverse Engineering. Ja. Das heißt, man guckt sich anhand der Ergebnisse an, was eigentlich wirklich programmiert wurde, denn der Programmierkopf lag ja nicht vor. Und dann halt zu gucken, was kann man damit tun? Wie kann ich es manipulieren? Wie kann ich das Programm ändern? Im Falle der Wahlcomputer auch noch, was für Abstrahlung kann ich messen? Also kann ich zum Beispiel mit einer Antenne mich daneben stellen und sehen, was ein Wähler wählt. Und danach muss man natürlich den größeren Teil der Arbeit machen, die Sachen aufschreiben und die politische Kampagne anstoßen, die hier in Deutschland ja recht erfolgreich geendet ist. Denn wir haben ja im März 2009 ein höchstrichterliches Urteil bekommen und die Wahlcomputer sind ja derzeit in Deutschland nicht einsetzbar. Das heißt, die Wahlgeräteverordnung, die den Einsatz erlaubte, ist gekippt worden. Das heißt, es ist einmal auch erfolgreich geendet.
Zoomen wir vielleicht nochmal eine Stufe weiter ran. Also wenn dann so ein Apparat bei Ihnen steht und dann 2 Leute sich damit beschäftigen, klar, das eine ist sozusagen das Bedienen der angebotenen Interfaces. Da ist eine Software drauf, die sozusagen für den eigentlichen Kunden bestimmt ist, also den Senat in Hamburg oder sonst wo. Das verstehe ich, das guckt man sich an, überprüft die Sicherheitslücken, aber jetzt wird das Ding gehackt. Also jetzt wird sozusagen auf einmal sozusagen wird eingedrungen in eine Ebene, die eigentlich nicht für die Interaktion eines Außenstehenden vorgesehen ist. Wie läuft das ab?
Und dann hat er wieder mehrere Ebenen. So ein Wahlcomputer besteht ja eben nicht nur aus der Software, sondern auch der Hardware. Und je nach den Fähigkeiten, die der einzelne Hacker so hat, guckt er sich das halt an. Und manche sind halt doch eher Spezialisten in der Hardware. Manche haben schon sehr viele Softwareprojekte reverse-engineert, haben also gute Erfahrungen darin oder können auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie früher gemacht haben. Man versucht einfach zu ergründen, wie genau funktioniert dieses komplexe technische System. Dann muss man natürlich auch einige Techniken beherrschen, wie man quasi kommuniziert und dokumentiert, sodass die anderen eben, die zeitgleich vielleicht an was anderem arbeiten, sehen können, wie ist der Fortschritt. Ja, und dann oft ist es nicht so schwer, wie man sich's vorstellt. Also bei den Wahlcomputern ist es am Ende, das ist ein sehr, sehr einfacher Rechner. Ich hatte, glaube ich, vorher nie so eine alte Hardware gesehen. Das ist so ungefähr wie ein Atari. Also
so 486er-Niveau.
Genau.
Nils Jackson-Moskop, wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen? Sitzen Sie dann zu Hause, haben irgendwie eine Playstation und hacken die? Oder?
Ich habe tatsächlich nicht mal eine Spielkonsole. Mhm. Also ich muss sagen, bei mir ist das ja eher ein künstlerischer Prozess. Also ich habe auch tatsächlich schon mal eine Sicherheitslücke gefunden, aber das war eher zufällig.
Wie kommt man zu solchen Zufällen? Ich finde ja keine Sicherheitslücken in der Regel.
Das war in einem Chatprogramm und ich habe halt immer mal wieder verschiedene Nachrichten hingeschickt und festgestellt, oh, wenn ich genau das hinschicke, dann stürzt es ab. Okay. Und das war für mich natürlich dann erstmal eine Lektion, wie kommuniziert man das? Also die Entwickler meinten erstmal, mach mal ganz ruhig, und ich habe dann halt einen Blog-Eintrag geschrieben, in dem drin stand, dass, wie man das macht, und habe als Beispiel einfach mal die Chat-Adresse von dem Hauptentwickler angegeben, also so, dass er es sofort mitgekriegt hätte, wenn das jetzt Leute missbraucht hätten. Aber letztendlich hat das A, niemand benutzt, aber B, haben die Entwickler halt gesehen, okay, das ist draußen, und haben das halt gefixt. Aber zurück zum Hacken irgendwie als Prozess. Bei mir ist das meistens halt so irgendwie, jemand hat eine Idee, und also im Freundes- und Bekanntenkreis, und dann denkt sich halt jemand anders, okay, das machen wir so. Und das ist auch oft viel, viel künstlerischer als jetzt zum Beispiel die Sache mit den Wahlcomputern. Mhm. Und also natürlich ist es auch so, dass viele der Ideen jetzt sich dann entweder, weil die Leute zu faul sind oder weil es impraktikabel ist, als Luftnummer herausstellen. Aber von Zeit zu Zeit kommt halt immer mal wieder was Interessantes raus. Und ich denke, wichtig ist da nicht gerade, dass man technisch irgendwie gut begabt ist, sondern dass man halt kreativ ist und versucht, auch so ein Thema irgendwie von verschiedenen Seiten zu beackern. Mhm. Also jetzt in letzter Zeit zum Beispiel hatte eine Bekannte die Idee, dass man einfach mal auf der Freiheit statt Angst-Demo mit einem Fake Google Street View Auto auftaucht.
Das ist Demo-Hacking dann.
Damit halt gleich mehrere Debatten irgendwie schlägt und dann natürlich noch sagt, nein, wir sind nur hier, weil wir die Polizeigewalt aufnehmen wollen. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine clevere Idee, aber sowas lässt sich natürlich nur machen, wenn halt die Leute, die die Idee haben, das nicht nur irgendwie als Gedanke haben, sondern halt auch konsequent irgendwie einige Tage oder Wochen lang da dranhängen, bis das umgesetzt ist.
Ja. Sabine Maria Schmidt, wie haben denn eigentlich die mitwirkenden Künstler reagiert, als sie für eine Ausstellung gewinnen wollten, die Hacking als Leitmotiv hatte? Ist da auch so ein Identitätsprozess im Gange, dass Künstler auch sich selbst zum Teil als Hacker begreifen?
Nicht so direkt, würde ich sagen. Also diese Begriffe sind auch letztendlich ja gar nicht so wichtig. Es geht mehr darum, in welchen Bereichen man sich so tummelt und welche Strategien man verwendet. Also ich habe ja zum Beispiel, heute Nachmittag werde ich mit Michel Terrain, das ist eine Medienkünstlerin, werden wir Leute in Essen besuchen, die in den letzten Monaten Videos auf YouTube gestellt haben, und sie hat die einfach identifiziert. Wir haben die angeschrieben und jetzt müssen die sich mal direkt mit uns konfrontieren als Besucher ihrer Videos sozusagen. Oder Christine Lahr, die zum Beispiel sagt, Geld findet immer einen Weg ohne Widerstand, und die Kunst des Online-Bankings erproben wird, indem wir einen Workshop dazu machen und mal rausfinden, was man mit diesem Medium so machen kann. Sie überweist gerade das Kapital von Karl Marx an das Bundesfinanzministerium.
Sie überweist das Kapital von Karl Marx an das Bundesfinanzministerium? Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das?
Ja, das dauert auch sehr lange. Also wie Constanze Kurz beschrieb, das ist ein Prozess, ich glaube, das geht bis 2040 ohne Fußnoten.
Ein Dauerauftrag sozusagen.
Ja, es gibt ja eben einen bestimmten, also ich sag mal, Geldzuflüsse sind ja einfacher als Geldabflüsse geregelt in unserem System. Und es gibt halt bei den Formularen immer Möglichkeiten zu identifizieren, wofür das da ist. Drei Zeilen, da bleibt dann jetzt für große poetische Formen noch kein Platz, aber da arbeiten wir
noch
dran.
Darf ich mal fragen?
Ja, bitte, Constanze Kurz.
Wird der Text des Kapitals quasi im Verwendungszweck von der Überweisung? Okay.
Ja. Sie überweist über den Verwendungszweck das Kapital an das Bundesfinanzministerium.
Genau. Und das ist halt ein Riesenprojekt. Und,
das ist wirklich ein Riesenprojekt. Bis 2014 jeden Tag, oder?
Genau.
Ein
Cent ist, weil es das Minimum ist. Aber es geht auch darum, Geschenke zu machen. Also Macht und Geschenke. Also im Geschenk liegt eine unglaubliche Macht. Und das ist wirklich eine interessante Gegenstrategie, sage ich mal, zu dem, was man sagt, ja, die machen ja nur kaputt oder sind nur destruktiv und so. Also bei uns sind unglaublich viele Projekte auch entstanden, wo ich das Gefühl habe, wir beschenken die Leute auch. Oder es gibt ja auch einen unglaublichen Zugewinn. Und dieses Stichwort des reversen Engineerings, der gerade fiel, das finde ich auch ganz interessant. Wir haben ja letzte Woche eine riesengroße Skulptur gebaut auf einem Platz in Essen. Die hieß Space of Total Retreat, also der totale Rückzugsraum, auf dem man überhaupt gar keine Einflüsse mehr bekommt, nichts mehr hören muss, sehen muss, keine Strahlung. Mitten in der Stadt. Die Leute sind genervt, die wollen nicht mehr noch mehr so Flüsse haben, auch Einflüsse oder kulturelle. Und dann sollte das aber gleichzeitig ein urbanistisches Statement sein, weil heute immer mehr gebaut wird, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie man das eigentlich wieder los wird. Also sowohl, vielleicht sogar auch metaphorisch in der bildenden Kunst. Also haben wir bei dem Bau dieser Skulptur diesen Rückbau der Skulptur gleich mit eingeplant. Und das sah dann so aus, dass wir am Sonntag eine Ortsbegehung gemacht haben, bei der die Skulptur eingestürzt ist. Drei Künstler wurden verschüttet Und dieses Szenario war Ausgangspunkt einer großen Rettungsübung mit der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und Hundestaffeln. Das heißt, genau diese Szenarien oder diese Bilder, die wir in ganz unterschiedlichen Formen kennen im Alltag, die kriegen plötzlich einen ganz anderen Kick und werden, also da haben wir wirklich mit der Feuerwehr zusammen ein künstlerisches Projekt gemacht. Und das geht jetzt eigentlich bei allen Aktionen so. Und das ist, was die Situationisten vielleicht Détournement genannt haben. Also dass man reale Situationen, dass die plötzlich was völlig anderes sind oder eine Doppeldeutigkeit da entsteht, die unglaublich interessant ist.
Ja, ich habe noch eine Frage zu der Kapitalsache. Kommt das Geld immer wieder zurück oder ist das tatsächlich...
Nee.
Wie viel kostet das dann?
Man kann ja die Überweisung nicht ablehnen.
Sozusagen. Ja, aber wie viel kostet das letztendlich, wenn das alles überwiesen ist bis 2040?
Also wie viel das dem Bundesfinanzministerium kostet, das weiß ich nicht. Nee, aber da müsste man...
250 Cent wahrscheinlich pro Jahr, Pi mal Daumen.
Das ist nicht so viel. Also die hat auch eine Professur, das kann sie sich vielleicht zwischendurch leisten. Nein, das können wir sie mal fragen nochmal, weil das ist ein finanzierbares Projekt, da habe ich ganz andere Dinger manchmal, ja. Aber das mache auch nicht ich, das ist wirklich ein Langzeitprojekt, was sich die Christine Lahr gönnt. Und Sie wissen ja, wenn Sie Geld verschenken, bekommen Sie am Schluss umso mehr zurück.
Aha, inwiefern?
Metaphorisch meine ich.
Ach so. Konstanze Kurz, es gibt ja neben diesem Cultural Hacking oder diesen Kunstaktionen jetzt auch mittlerweile eine ganze Reihe von Spielarten, beispielsweise Biohacking. Was kann man denn unter Biohacking eigentlich verstehen?
Na, eigentlich kann man den Begriff Hacking auf sehr viele Bereiche übertragen. Und Biohacking bezieht sich etwa darauf, genetische Informationen zu analysieren, biologische Umformungen vorzunehmen, zum Beispiel technische und biologische Systeme zu kombinieren. Da gibt es viele Spielarten.
Das hört sich ja gruselig an.
Nicht unbedingt. Also es gibt übrigens auch im wissenschaftlichen Bereich, also, ja. Es gibt etwa die Bioinformatik. Also es ist ja durchaus so, dass es auch im wissenschaftlichen Bereich diese Übergriffe gibt zwischen den Disziplinen.
Und was machen die Biohacker dann? Die bauen dann am Computer einen Gendatensatz nach, der ein neues Lebewesen darstellen könnte, oder?
Ja, oder man versucht, biologische Systeme zu simulieren, solche Möglichkeiten. Persönlich muss sagen, ich kenne im Club nur zwei Biohacker, das ist, glaube ich, noch ein ziemlich neues Feld, oder?
Ja, aber ich hatte das einfach gelesen im Vorfeld, dachte, das ist ja ein hochinteressanter Bereich. Können Sie mit sowas was anfangen, Nils Daxon Moskop?
Also ich persönlich mache nur eigentlich Software, ich bin auch gar kein Hardware-Mensch, aber ich habe einmal einen Vortrag gesehen, also ein Video von einem Vortrag, ich glaube, das war auch eine CCC-Veranstaltung von einer Frau, die sich hat einen Magneten implantieren lassen und dann hatte sie natürlich einen weiteren Sinn und konnte zum Beispiel rausfinden, ob auf der Leitung da gerade Strom ist.
Ja, das wäre dann so eine Kombination von technischen Geräten mit biologischen Systemen sozusagen.
Davon gab es einige Beispiele. Wir haben etwa Beispiele gesehen, wo sich Leute auch Chips implantiert haben. Also das ist, glaube ich, noch ein relativ neuer Bereich.
Das ist ein Bodyhacking, oder?
Das würde ich eher unter Bodyhacking sehen. Das hat ja weniger mit biologischen Systemen zu tun oder auch zum Beispiel mit genetischen Fragen, sondern hat ja damit zu tun, dass man sich etwas in den Körper einpflanzt. Das sieht man häufiger mal, aber ist, glaube ich, auch eher eine amerikanische Spielart. Also hier habe ich es noch nicht so sehr häufig gesehen. Die Veranstaltung auf dem Chaos Communication Congress wird unsere große Veranstaltung einmal im Jahr. Da haben wir so zweimal bisher Beispiele gehabt. Aber im amerikanischen Hackerbereich habe ich jetzt schon häufiger gesehen.
Steht das für so eine technische Perspektive auch gesellschaftlich, dass es so eine Art Mashups geben wird? Also Systeme werden zunehmend ineinander verflochten sein? Also technische und biologische Systeme beispielsweise?
Naja, es ist natürlich schon so, dass man sich vorstellen kann, dass in nicht so ferner Zukunft auch technische Systeme in die Menschen implantiert werden.
Wird der Mensch auch hackbar?
Kann man sich schon durchaus denken. Also wir nehmen mal die Frage des Mobiltelefons. Warum muss man eine Hand nehmen, um zu telefonieren, im Sinne von ein Gespräch führen? Ja, es könnte natürlich auch die Nanotechnik und überhaupt die Miniaturisierung der Technik lässt es ja zu, könnte etwa ins Ohr implantiert sein. Warum nicht in 5 Jahren?
Würden Sie das machen?
Selbstverständlich nicht. Ich würde es gerade. Aber die Vorstellung, die man heute hat, muss sich ja nicht halten. Ja, viele Sachen werden der Bequemlichkeit halber kommen, wo man vielleicht heute meint, keine angenehme Vorstellung. Ich darf an diesen Biergarten erinnern, wo man einen Chip implantiert bekommt zur Bezahlung. Und sehr viele Gäste haben das.
Ein Biergarten, bei dem man einen Chip implantiert bekommt zur Bezahlung. Ja, das müssen wir ein bisschen weiter ausführen. Das hört sich ja ziemlich spannend an.
Das ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept, wenn man sich überlegt. In dem Biergarten verlassen doch so einige Gäste das Restaurant nicht mehr ganz so nüchtern im Zustand und kriegen dann nicht mehr so hin mit dem Bezahlen. Der Chip ermöglicht ihnen, dass sie bezahlen können.
Wo ist das?
Gibt also in Europa mehrere Projekte. In Deutschland wäre mir eigentlich noch keiner bekannt.
Okay, das heißt, ich komme da rein, da ist irgendwie so eine Art Schleuse vorne in der Tür, dann macht es kurz wupp und dann kriege ich was unter die Haut gespritzt.
Genau, es gibt auch schon Diskotheken, die das machen. Die haben ja dasselbe Problem, dass manche Gäste nicht mehr so richtig wissen. Mhm. Und dann braucht man halt, wenn man an die Bar geht, nicht permanent irgendwie mit Bargeld. Ist ja sowieso für Frauen schwierig bei den engen Klamotten in den Discos und so weiter. Wo steckt man denn das Portemonnaie hin? Also die Idee, da kann man drüber lachen, würde man vielleicht auch selber nicht machen, aber das haben doch einige Gäste angenommen. Mhm. Und früher war dann eher eine dystopische Vorstellung, die man abgelehnt hätte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade aus praktischen Erwägungen auch im Medizinbereich etwa Sachen implantiert werden.
Man denke nur daran an Blinde, die sozusagen Retina-Chips bekommen, das heißt die Sehkompetenz zurückgehen. Also da ist sozusagen der Grenzverlauf sehr unklar. Wann wird geholfen und wann wird deformiert? Ja. Also mit Blick auf dieses aufkommende Feld der Augmented Reality ist ja gut vorstellbar, dass ich sozusagen Sehhilfen implantiert habe und dadurch optische Kompetenzen bekomme, die ich vorher nicht hatte. Geht's dahin?
Der Monitoring-Bereich ist, glaube ich, noch wichtig. Also eben Leute, die Probleme haben mit dem Zuckerspiegel, mit ihrem Blutdruck. Ja. All solche Dinge, die man dann vielleicht mit einer kleinen Sensorik, die implantiert ist, auffangen könnte. Also wie gesagt, man mag heute, wenn es darum geht, dass man tatsächlich in die Körper eingreift und etwas implantiert, dann mag man so ein bisschen Unwillen haben. Aber das heißt nicht, dass das nicht in Zukunft zumindest für Teile der Gesellschaft kommt.
Sabine Maria Schmidt, ist der Hacker dann einer der wenigen unabhängigen Berater der Gesellschaft, wenn wir so auf so eine Zukunft zusteuern?
Oh, schwere Frage. Also ganz bestimmt nicht. Aber Berater weiß ich auch nicht. Aber also für mich ist es wirklich... für mich ist wirklich einer der interessantesten Haltungen momentan, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt und sich ganz unterschiedlich medial formieren kann, sage ich. Wir haben ziemlich viele Herausforderungen, also auch ganz absurde Betrachtungsweisen. Also ich fand das ja mit den Mobilhandys immer total lustig, weil ich dachte, die ganze Evolution hat dafür gebraucht, dass wir von 4 Füßen auf 2 Beine kommen und die Hände frei haben. Und dann haben alle wieder nur die Hände voll und können sich irgendwie nicht mehr anders artikulieren. Aber es werden sehr viele Dinge sich verändern. Also ich finde einiges gruselig. Wir haben ja bei uns auf der Homepage auch als Verbeugung vor dem Chaos Computer Club unter anderem YouTube jetzt das aber. Erste Hackertreffen aufgesetzt und eine Publikation Datenschatten hieß das damals. Das war eine Reihe im ZDF. 84 war natürlich auch George Orwell ein ganz wichtiges Thema. Und wenn man so die Buchrückseiten sieht, da werden dann Szenario geschildert, so mit Karten, die kontrollieren, wann man zur Arbeit geht, wie lange man da ist und so. Das ist das, was ich heute habe, wenn ich mit einem Museumsbadge oder Sicherheitssachen in unser Haus gehe. Und es war für die das wirklich absolute Ende, natürlich in der Zeit sowas zu denken. Also ich glaube, es wird sich sehr viel verändern, aber ich glaube, dass auch die Widerständigkeit und die Freiräume erhalten bleiben müssen. Weil wenn ich selber entscheiden kann, dass ich das Ding nutzen will, weil ich so hochhackige Schuhe habe, dann ist ja gut. Aber wenn ich demnächst nicht mal reinkomme, wenn ich es reingespritzt bekomme, sozusagen so ein RSID oder was auch immer, dann ist es halt ein Problem.
Nils Daxon-Moskop, diese politische, im weitesten Sinne politische Dimension, die wir jetzt hier diskutieren, ist das für Sie auch ein starkes Thema oder ist es wirklich so eher ein spielerischer Umgang mit Code?
Also persönlich habe ich mich da jetzt noch nicht eingemischt, aber ich denke auch, Hacken ist angewandter Verbraucherschutz. Also was Frau Kurz über die Wahlcomputer erzählt hat, das ist ja, das hätte die Stiftung Warentest nicht besser machen können. Man untersucht das Ding und erzählt dann allen Leuten, da ist es gut oder da ist es eben nicht gut. Und dann ist die Bevölkerung halt aufgeklärter, ich denke.
Jetzt hat man ja das starke Gefühl, dass die Hacker zu den Popstars der digitalen Kultur gerade werden. Und der Chaos Computer Club ist ja mittlerweile Berater des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Ist das nicht auch ein bisschen problematisch, Frau Kurz? Dass man so auf einmal, der Erfolg hat ja auch so eine korrumpierende Wirkung. Bleibt man da so unabhängig, wie man zu sein scheint?
Nein, ich denke natürlich schon, dass sich in letzter Zeit sehr viel getan hat für den Club, auch wie er gesehen wird und sicherlich also Sachverständigengutachten in Karlsruhe abzugeben war ein großer Schritt. Aber ich glaube, das ist der Wesenskern vom Club, dass er unabhängig ist und ich glaube, das ist auch sehr schwierig, ihn zu korrumpieren, weil es eben um eine Geisteshaltung geht, die uns zusammenbringt und nicht etwa eine unbedingt politische Ansicht oder sonst irgendwie.
Aber Erfolg hat ja eine ziemliche Macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es ja irgendwie ein paar exponierte Köpfe in dem Club, eine ganze Reihe. Und jetzt werden da Preise verteilt, man wird irgendwie in die Enquete-Kommission des Bundestags eingeladen. Gibt es da nicht auch ein bisschen Spannung? Dann auf einmal ist eben dieser ganze, selbstlose Ethos langsam aber sicher geht flöten?
Naja, mit einer zunehmenden Macht geht eine zunehmende Verantwortung einher, das ist vollkommen klar. Aber das war eigentlich schon immer Teil des Denkens des Clubs. Ja. Denn auch eine technische Macht will natürlich, also die man hat durch das Wissen, was man eben so anhäuft, auch die will natürlich irgendwie hinterfragt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Ich glaube, dass die Unabhängigkeit, die der Club heute hat und die er sich auch bewahren will, sehr wichtig ist. Denn wir werden auch deshalb gefragt, weil wir eine Antwort geben, die erstmal in erster Linie eine technische Antwort ist. Und wo wir keine wirtschaftlichen oder sonst irgendwie oder politischen Interessen vertreten, sondern einfach nur sagen, wie es ist, wenn wir auf ein technisches System blicken. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum uns so viele Leute fragen. Ja, da sind wir sicherlich auch stolz drauf. Wir müssen das erhalten. Ich glaube, wenn wir das nicht erhalten können im Club, sondern aus politischen Gründen oder auch aus kommerziellen Gründen, unsere Unabhängigkeit verlieren würden, hätten wir ein großes Problem. Darüber definieren wir uns.
Darf ich da was ergänzen?
Ja, gerne.
Ich glaube, dass da eine auch wieder eine ganz interessante Parallele ist in dieser Situation zu Künstlern, weil ich sag mal, jeder gelungene Hack bedeutet ja eine Möglichkeit, weniger zu hacken, weil es teilweise dann Standardapplikationen werden oder so und man immer wieder etwas Neues erfinden muss. Also die Wichtigkeit in all diesen Bereichen ist eben diese permanente kulturelle Innovation oder Hinterfragung oder immer wieder diese Grenzverschiebung neu zu erarbeiten. Das ist ein Riesenprozess, der einfach Dauerarbeit ist.
Ja, ich hatte auch noch was dazu. Also ich glaube, auch wenn es natürlich wünschenswert ist, dass man größtenteils sich auf technische Kompetenzen beschränkt, ist es dennoch wichtig, halt auch zu sehen, wo wird man dann von der Politik eingeschränkt. Also ich meine, man hat ja, oder nicht nur von der Politik, auch von irgendwelchen Firmen, man hat ja zum Beispiel heutzutage Handys, bei denen kann man selber nicht mehr bestimmen, welche Software da drauf ist. Mhm. Und da lässt man selber vielleicht die Außenwelt möglicherweise in Ruhe, aber die Außenwelt versucht dann gerade diese technischen Kompetenzen, die man hat, auch wieder wegzudrücken. Und ich denke, deswegen muss man halt auch gucken, was für sozialethische Konsequenzen ergeben sich daraus, dass man jetzt diese Kompetenz hat.
Trotzdem ist mir der Erfolg des Begriffs Hackers oder Hacking ein bisschen unheimlich momentan. Ich sehe so Parallelen zu der Punk-Bewegung beispielsweise, 70er Jahre. Punk war absolut außerhalb der Gesellschaft, also Johnny Rotten und so weiter, Sex Pistols, Sid Vicious. Und dann sieht man jetzt mittlerweile so einen Prozess, jetzt ist ja der Irokesenschnitt gerade wieder ganz modern. Ja? Also sozusagen die Gesellschaft holt sich auf einmal so Erscheinungen zurück, aber dann sind es die großen Modekonzerne, die sich sozusagen nur noch mit den Oberflächen dieser Erscheinung schmücken. Ich könnte mir vorstellen, dass demnächst die Provider von Vodafone und Telekom sagen, hier bist du eingeladen zu einem coolen Hack bei uns abends auf der Hackparty. Ist das nicht etwas, was irgendwie passieren könnte? Dass es so eine Modeerscheinung wird und wir das beobachten, was auch Sabine Maria Schmidt vorhin beschrieb mit der Kunst im öffentlichen Raum? Es wird zu Deko?
Naja, wir sehen natürlich diese Umarmungstendenzen. Ja, wir haben allerhand Firmen, die auf uns zukommen und dann könnt ihr nicht mal kommen und einen Lifehack machen und dann reden wir mal. Natürlich, das kommt vor. Und bei der Politik haben wir auch eine sehr starke Umarmungstendenz von fast allen Parteien, also die mit uns ins Gespräch kommen wollen. Aber wir lehnen es eigentlich nicht ab, solange nicht ein Übernahmeversuch ist. Und das ist, glaube ich, für die ganze modische Seite, die beim Punk beschrieben wurde, für das Hackertum, glaube ich, sehr schwer zu machen, weil es sich über eine Geisteshaltung definiert und nicht über äußere Symbole. Und beim Punk war das ja sehr stark, dass man äußere Symbole gesehen hat und dazu die Musik natürlich. Und ist beim Hacken sehr schwer. Also es ist auch sehr schwer, genau zu sagen, was Hacker eigentlich verbindet. Wir sind jetzt über 2500 Mitglieder in Deutschland. Was verbindet diese Menschen eigentlich? Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Auch die Altersstruktur ist natürlich teilweise sehr heterogen. Es ist schwer zu sagen, außer dass man Lust hat, ein System mal von anderen Seiten zu betrachten.
Ist es der Hacker-Ethos? Es gibt ja diesen berühmten Hacker-Ethos, den man auch sehr schnell entdeckt, wenn man ein bisschen recherchiert, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Was Sie auch so sagten, das ist eine Haltung, die uns zusammenhält. Was ist das genau, dieser Hacker-Ethos?
Ja, wir haben es tatsächlich auch verschriftlicht. Also wir haben eine Hacker-Ethik, die wir zum großen Teil von diesem vorhin schon kurz erwähnten Buch von Stephen Levy übernommen haben, aber etwas erweitert haben. Ich glaube schon, dass das für uns so eine Art Kodizee ist, an den wir uns halten. Also viele Vereinigungen entwickeln sowas über die Jahre. Wenn ich zum Beispiel mal jetzt im professionellen Bereich die Gesellschaft für Informatik sehe, die der größte Berufsverband von IT-Technikern in Deutschland ist, die hat natürlich ethische Leitlinien oder auch die amerikanische ACM, die Association of Computing Machinery, also all diese Vereine, wo sich so bestimmte Berufsgruppen oder wir nehmen den Hippokratischen Eid, ja, man bildet Kodizes heraus und die sind bei uns auch relativ normativ. Das heißt, es sind klare Regeln aufgestellt. Und ich glaube auch nicht, dass sich jemand, der dauerhaft gegen diese Regeln verstößt, der bei uns würde bei uns nicht froh werden. Mhm. Denn die regen vor allen Dingen, glaube ich, auch zur Debatte an. Jede neue Sicherheitslücke, die wir finden, die an uns herangetragen wird oder die wir veröffentlichen, hat wieder diese alten Fragen, die schon immer entstehen. Wo ist die Verantwortung? Wer kann noch geschädigt werden? Was sind private Daten? Was sind Daten, die veröffentlicht werden sollten? Die Fragen ändern sich eigentlich nicht. Die Techniken sind nur leicht anders als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren.
Sie haben ja schon vorhin gesagt, dass der CCC zu großen, zu erheblichen Teil aus Männern besteht.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich als Frau unter Hackern? Als, das heißt dann Hexe, glaube ich, eigentlich, habe ich gelesen.
Nee, die Hexen sind eine eigene Plattform innerhalb des CCCs, zu denen ich mich aber nicht rechne. Also das heißt, ich würde mich nicht Hexen nennen.
Und das schreibt man dann H-A-E-K-S-E-N oder so
ähnlich? H-A-E-C-K-S-E-N, genau. Ja, ich glaube, ich habe mich im Club immer deshalb auch sehr wohl gefühlt, weil ich diese Form von, wir nehmen die Person als Person an, unabhängig vom Geschlecht, Rasse, Einkommen und so weiter, das habe ich immer auch praktisch so empfunden. Ja. Ich fand den Club immer sehr diskriminierungsfrei. Im Übrigen bin ich es natürlich auch gewöhnt, weil ich arbeite an der Informatikfakultät in der Uni und da ist es prozentual dasselbe, da haben wir bis 10% Frauen. Natürlich wünschte ich mir, es wäre anders. Ja. Ich glaube, dass gemischte Teams besser arbeiten können, aber ich bin auch gewöhnt, mit dieser Menge an männlichen Menschen umzugehen.
Wir haben ja jetzt hier eine Stunde lang Werbung gemacht, vielleicht kriegen wir ein paar neue weibliche Mitglieder.
Das wäre schön.
Sabine Maria Schmidt, wie ist das eigentlich bei den Künstlern, die bei Ihnen mitwirken? Ist da auch zu beobachten, dass eher männliche Künstler diese ganzen Interventionsstrukturen ansteuern oder ist das ganz gleich verteilt, ganz paritätisch?
Also das ist wirklich ziemlich verteilt mittlerweile und zumindest in diesem Projekt, das hat sich so ergeben, das war noch nicht mal irgendwie gesucht. Man versucht ja auch wirklich das ein bisschen zu balancieren, wenn man Projekte macht oder Ausstellungsprogramme oder so, aber es gibt ja auch viele Gruppen und tatsächlich auch bei den Künstlern, oder dass sie nicht alleine arbeiten oder Paare mittlerweile. Wir haben auch viele Kinder bei uns im Projekt mittlerweile bekommen. Also es ist irgendwie, ist eine ganz bunte Mischung auch.
Kann man eigentlich Hacker sein und Kinder haben? Weil ich meine, man hat auch einen wahnsinnig strengen Tagesablauf dann.
Bei uns ist es besonders wichtig, wir vermehren uns, natürlich.
Ja, so kann man den Nachwuchs organisieren.
Natürlich.
Nils Dax von Moskop, gibt es eigentlich ein System, das Sie mal gerne hacken würden?
Kann ich, glaube ich,
jetzt freie Auswahl. Nicht sagen. Nee, damit sie freie Auswahl.
Nee, also bei mir ist es halt, wie gesagt, das ist eher so eine kreative Sache. Man hat eine lustige Idee, die dann in irgendeinem gesellschaftspolitischen oder technischen Kontext halt witzig ist. Aber ich denke, dass ich jetzt nicht so irgendwie auf Sicherheitslücken oder sonst was fixiert bin. Und deswegen gibt es da auch absolut nichts.
Konstanze Kurz, gibt es ein System, auf dessen Hack die Hackergemeinschaft eigentlich wartet? Dass man sagt, dieses System ist immer noch nicht geknackt, wir warten gerade alle drauf?
Naja, man kann natürlich von einigen kryptografischen Verfahren sagen, also solche, die seit vielen Jahren bestehen, wo einfach eine ganze Community darauf guckt, wann werden sie gebrochen, wie lange halten sie noch. Es gibt ja einige Standardverfahren, die sehr viel angewendet werden, also Verschlüsselungsverfahren. Da wartet man sicherlich drauf. Dann gibt es natürlich auch einige Smartcards, die so sehr weit verbreitet sind auf der Welt. Also Zugangssysteme sind das in der Regel oder auch so Fahrkarten, die damit betrieben werden. Da wartet man drauf. Dann gibt es natürlich im Bereich von Konsumertechnologien, etwa Spielkonsolen oder auch berühmte Telefone einer bestimmten Marke. Da wartet man natürlich auch immer wieder auf die neuesten Hacks, weil da einfach, glaube ich, bei Consumer-Technologie, also die wirklich eben viele Menschen auch kaufen, da ist ein Interesse da. Das hat man etwa gesehen, auch bei, wenn ich jetzt mal ein konkretes Telefon nennen will, so beim BlackBerry oder da wartet man schon drauf. Aber es ist weniger so, dass wir das selbst sehr vorantreiben. Wir haben natürlich einen Kristallisationspunkt einmal im Jahr, nämlich also beim Kongress, da kommen einfach viele solche Hacks zusammen.
Jetzt haben Sie gerade schon davon gesprochen, dass es so diese Umarmungsstrategie seitens der Politik gibt. Gibt es eigentlich auch fragwürdige Angebote? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass da, nehmen wir mal schlimme Klischees, ein russischer Großgangster kommt oder ein italienischer von mir aus auch und sagt, guck mal hier, ich habe hier für dich 500.000 Euro, wenn du mir das Banksystem hackst.
Ich kann es klar bejahen. Wir haben aus verschiedenen Richtungen unmoralische Angebote. Und da will ich jetzt aber nicht nur kriminelle Vereinigungen nennen, die mal jemand suchen. Wir haben auch verschiedene politische Spektren, die uns auffordern, Auftragshacks durchzuführen. Wir haben politische Institutionen oder Institutionen, die man allgemein unter Geheimdiensten zusammenfasst, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen. All diese ist, glaube ich, eine sehr natürliche Sache, weil wir einfach zumindest einige Mitglieder sehr hohe technische Kompetenz haben.
Aber ja, in der Regel ist das sehr schwierig beim CCC, denn wir neigen dazu, das öffentlich zu machen.
Das macht man als Freelancer, nicht als CCC-Mitglied.
Ja, natürlich ist es so, dass die Mitglieder haben Berufe. Klar. Und oft sind auch Berufe, die im IT-Sicherheitsbereich sind. Mhm. Aber also wir machen überhaupt keine Form von Auftragshacks und da sind wir auch stolz drauf.
Sabine Maria Schmidt, wie geht's weiter bei Hacking the City? Gibt es noch etwas, was gehackt wird, auf das wir uns freuen können in diesem Jahr?
Also das Projekt wird jetzt im Stadtraum durchgeführt bis Ende September. Wir werden Soundfiles distribuieren, unter anderem mit Pizzalieferdiensten, die uns erklären, wie wir uns im öffentlichen Raum unsichtbarer machen können.
Mhm. Wie geht das vonstatten?
Das verrate ich nicht. Also, okay. Vielleicht kriegen Sie ja eine. Wir werden Zwangsräumungen, Reinszenieren, die tatsächlich stattgefunden haben. Also Umzugsgut, was auf der Straße steht, sich plötzlich zu einer Barrikade reformiert, sage ich mal. Wir werden, wie gesagt, verschiedene Formen, jetzt das Projekt von Christine Lahr habe ich gerade schon besprochen, da freuen wir uns sehr drauf, da wird es auch Workshops geben und so. Und dann kommt für mich eben ganz wichtig die Aufarbeitung so ein bisschen von dem, was wir da jetzt einfach gemacht haben und was es bedeutet. Und ich hoffe, dass ich vielleicht im nächsten Jahr dann tatsächlich einen Schritt weitergehen kann und stärker Schnittmengen oder tatsächlich auch mit Computerhackern zu tun haben werde. Schauen wir mal. Aber ja. Die Szene, ich weiß ja nicht, ob die teilweise war ja ein Klischee, dass die sich überhaupt nicht für Kunst interessieren.
Also, ich danke meinen Gästen ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein paar Anregungen liefern, was das Thema Hacking angeht. Ihnen noch dringend empfohlen, der Netzreporter, jeden Tag auf D-Radio Wissen, der Online-Talk in der nächsten Woche, wieder 11.05 Uhr. Und heute bei den Kollegen vom Breitband auf Deutschlandradio Kultur geht es unter anderem um 14.05 Uhr um Datenjournalismus. Mein Name ist Markus Heidmeier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.